Herzlich willkommen bei Tech Talk, Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online.
Meilenstein oder Innovationshemmnis? Dazu darf ich heute im Studio gleich zwei Gäste zu einem differenzierten, praxisorientierten Gespräch begrüßen. Zum einen Professor Dagmar Schuller, zum anderen Dr. Philipp Hartmann. Dagmar Schuller ist Professorin für Wirtschaftsinformatik und Digital Entrepreneurship an der Hochschule Landshut in Bayern. Zudem ist sie CEO und Mitgründerin von Audiring, einem Unternehmen, das sich auf KI-basierte Audioanalyse spezialisiert hat. Sie steht kritisch zum EU-AI-Act und spricht sich für ein Moratorium aus.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung, lieber Jürgen. Ich freue mich, dass wir heute zu diesem wichtigen Thema sprechen können.
Mein anderer Gesprächspartner ist Dr. Philipp Hartmann, Director of AI Strategy bei der Applied AI Initiative. Die Initiative will die Anwendung vertrauenswürdiger KI-Technologie in Unternehmen vorantreiben. So bewertet er den AI Act eher als Enabler für KI-Unternehmen.
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung und freue mich auf das Gespräch.
Mein Name ist Jürgen Hill. Ich bin Chefreporter Future Technologies bei Computerwoche und CIO. Hallo Dagmar, hallo Philipp. Mit euch haben wir heute zwei Experten zu Gast, die über viel Know-how im Umgang mit KI verfügen und zudem zwei unterschiedliche Sichtweisen zum EU-AI-Act vertreten, der ja auch in der Öffentlichkeit nicht unumstritten ist. Bevor wir gleich tiefer in die Diskussion einsteigen, um eure Perspektiven besser einschätzen zu können, interessiert mich und sicherlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie lange ihr euch schon mit dem Thema KI beschäftigt und welche Berührungspunkte ihr im Business mit KI habt.
Ich starte dann mal. Also mit KI beschäftige ich mich, seit ich 17 bin. Damals habe ich mein erstes neuronales Netz programmiert. Hatte zwar nur drei Schichten, Input-Layer, Processing-Layer, Output-Layer, aber es hat funktioniert. Und seitdem, mehr oder weniger, bin ich dieser Technologie sehr treu geblieben, habe sehr lange daran praktisch gearbeitet, aber auch universitär sehr viel daran gemacht und geforscht und eben dann 2012 mit vier weiteren Gründern eine Ausgründung aus der TU München gemacht vom Lehrstuhl für Mensch-Maschine-Kommunikation. Und das ist eben die Audiring. Wir spezialisieren uns in dem Bereich auf KI-basierte Stimmbiomarker. Sind einer der Dinosaurier in diesem Gebiet, wenn man so sagen möchte, weil es uns jetzt eben, wie gesagt, seit 2012 gibt. Aber die Forschung und die Arbeit damit ist seit Mitte der 90er Jahre bei uns tief verankert. Das heißt, wir haben sehr viel dazu publiziert, wissenschaftlich gearbeitet und auch dann eben das, was wir erforscht haben, in Produkte umgesetzt. Und insofern ist das Thema künstliche Intelligenz, als es noch nicht mal so hieß, sondern als wir eher von Machine Learning gesprochen haben und uns auch mit den unterschiedlichen Varianten, heutzutage arbeiten wir hauptsächlich mit tiefen neuronalen Netzen, aber schon sehr früh bei mir wirklich zur DNA geworden.
Danke. Und du, Philipp?
Ja, ich bin jetzt seit 7 Jahren bei Applied AI dabei. In der Zeit arbeiten wir intensiv mit großen Firmen, DAX-Firmen, auch großen Mittelständlern, ich sage mal den typischen deutschen Hidden Champions. Insoweit auch schon längere Zeit in KI. Tatsächlich in das Thema KI bin ich reingekommen, auch im Studium. Damals hatte ich eine wunderbare Vorlesung, die hieß Knowledge Discovery Databases. Da war das, wie der Name auch schon ein bisschen sagt, ein bisschen abstrakter. Daten waren natürlich auch schon da, aber viele Verfahren waren mehr noch so in einem Experimentierstatus. Aber dadurch ist das Thema immer gepackt, zu sagen, ja, wie kann ich eigentlich aus Daten Wert generieren? Bin über das Thema dann auch tief in KI reingekommen, habe zu dem Thema auch promoviert. Und wie gesagt, inzwischen jetzt seit 7 Jahren arbeiten wir mit Firmen, in der Umsetzung von KI, von Strategie bis zur Implementierung von KI-Lösungen und haben da, glaube ich, auch vieles Gutes und auch Herausforderndes in der Zeit gesehen.
Also wenn ich so diese versammelte Expertise hier höre, da fühle ich mich ja schon irgendwie fast nackt, nachdem wir uns im Studium nur mit Turing-Maschinen beschäftigt haben. Aber Spaß beiseite. Dagmar, die EU hat ja im Juli den GPAI Code of Practice veröffentlicht, also Leitlinien zur KI-Nutzung. Ist das nicht die Nachschärfung, die du unter anderem im Vorgespräch und in deiner Kritik gefordert hast?
Es ist ein Teil davon. Also es geht in die richtige Richtung. Das muss man sagen. Man sieht, dass die Bemühungen und auch die Konversationen, die man mit der EU führt, tatsächlich auch umgesetzt werden. Allerdings muss man dazu sagen, es ist noch nicht auf dem Niveau, wo man es tatsächlich praktisch brauchen würde. Wir haben mit der AI-Verordnung oder der KI-Verordnung, und das muss man auch ein bisschen historisch betrachten, leider auf einen sehr unglücklichen Zeitpunkt erwischt. Mit Corona, wo die ersten Anfänge waren an dieser Stelle und wo man im Grunde genommen auch insbesondere in Europa noch nicht die starke KI-Lobby hatte, die im Grunde, die auch diesen Praxisaustausch liefern hat können, beziehungsweise geliefert hat. Das heißt, wir haben hier sehr stark diese Regulierung aus dem Verbraucherschutz heraus, aus einer sehr starken Gefährdungshaltung geprägt, die mit diesem Risikosystem, das an sich nicht verkehrt war von der grundlegenden Denkweise, aber in ein sehr starres System verwandelt. Und dieses starre System war sehr vorneweg sehr oft Kritik an dieser KI-Verordnung und eben auch, dass bestimmte dynamische Prozesse, wie sie eben entwickelt werden, nicht richtig abgebildet werden können. Und diese Kritik, die zieht sich nach wie vor durch. Wir sind, und das muss man an der Stelle sagen, nach wie vor weit weg von einem Plateau, was die KI-Forschung anbelangt, was die Algorithmik anbelangt, was eben auch den Umsatz oder den Einsatz direkt danach anbelangt in der Translation. Und insofern werden wir auf sehr viele neue Dinge stoßen, die man nicht einfach an diese sehr breite Regulierung andocken kann. Und das war eigentlich immer so ein bisschen der Hauptkritikpunkt. Es ist von der Struktur her schwierig gemacht, Innovationen tatsächlich zuzulassen und endet dann immer wieder, wie du jetzt vorneweg richtig gesagt hast, in zusätzlichen Nachschärfungen, zusätzlichen Konkretisierungen, die aber, und das wissen wir alle, innerhalb der EU sehr lange Zeit brauchen. Sehr viel Menschen und sehr viele Abteilungen und sehr viel Austausch noch mit erfordern. Das heißt, wir sind immer am Reagieren, permanent am Reagieren. Wir sind ganz, ganz selten am Agieren. Und das ist etwas, was gerade bei disruptiven Technologien ein enormer Hemmschuh ist. Und da stellt sich immer die Frage, erreichen wir dann eigentlich tatsächlich das, was wir mit der KI-Verordnung erreichen wollten, dass wir diese Gefährdung wegbekommen oder diese Gefahr durch diese Risikoklassen, oder rennen wir nicht in die neue, indem wir einfach immer nur nacharbeiten und nacharbeiten und nicht mehr am Puls dieser Zeit sind? Das ist einer der wesentlichsten Kritiken, was das Konvolut anbelangt. Es hat auch positive Seiten. Aber in dem Bereich muss man nochmal sagen, es geht in die richtige Richtung, aber es ist noch ganz, ganz, ganz viel zu tun und wir brauchen einfach zu lange Zeit dafür.
Über die Richtung können wir gleich später noch ein bisschen vertiefender diskutieren. Ich hätte an den Philipp noch eine andere Frage als Eingangsfrage. Meine Kollegen von Research haben in ihrer Studie KI in Unternehmen 2025 vom Hype zur Realität herausgefunden, dass rund ein Drittel der Unternehmen das Thema KI-Verhalten angehen oder die Nutzung limitieren. Wie erklärst du dir das mit Blick auf den EU-AI-Act, wenn du den Act ja eher als Enabler einschätzt?
Genau, das ist natürlich ein zentrales Thema. Die Regulierung darf nicht dazu führen, dass die Firmen am Ende sagen, wir verbieten die Nutzung von KI, ja, dann haben wir auch kein Risiko. Das darf nicht passieren. Nur gleichzeitig muss man ganz klar sagen, wenn man sich auf Dinge anschaut, die der EU-Act fordert, ist vieles davon letztendlich auch Best Practice, wie man KI auch nutzen sollte. Um ein Beispiel zu machen, die Frage, welche Risiken entstehen und wie ich dann mit entsprechenden Auswirkungen umgehe, wie ich auch Systeme über die Zeit betreibe, ist was völlig unabhängig von der Regulierung, was ich als Unternehmen so oder so machen sollte. Wenn ich ein KI-basiertes System rausbringe, was zum Beispiel im Kundenservice ist, möchte ich sicherstellen, dass mein KI-Kundenservice jetzt nicht anfängt, meine Kunden zu beschimpfen oder noch schlimmere Dinge zu tun. Und das sind Dinge, sich Gedanken zu machen, wie setze ich eigentlich KI-Systeme auf, dass sie nachvollziehbar sind, dass sie verlässlich sind, dass sie auch stabil über die Zeit laufen. Das sind Dinge, die sollte ich so oder so tun. Und ja, da gibt es einen großen Bereich, der sich mit den Anforderungen, die der EU-EI stellt, dann auch überschneidet. Um auf deine Frage zurückzukommen, Jürgen. Ein Drittel der Firmen sagt, sie geht das Thema Verhalten an. Ich glaube, die Ursache ist eine ganz andere. Es gibt einfach noch sehr, sehr viele Firmen, gerade in Deutschland, in Europa, die gar nicht so richtig verstanden haben, was KI auch für sie bedeutet und für die Zukunft bedeutet. Und ich würde auch sogar behaupten, die Zahl der Firmen, die es wirklich verstanden haben, die ist deutlich, deutlich geringer als die zwei Drittel. Das heißt, diese ein Drittel ist im Endeffekt eine Auswirkung von Firmen, die sagen, naja, wir verstehen nicht, was es ist und wollen es auch gar nicht verstehen. Deswegen halten wir uns da daran zurück. Und da ist natürlich so eine Regulierung oft ein, sag mal, auch ganz willkommenes Feigenblatt. Ja? Zu sagen, ja, da gibt es eine Regulierung, deswegen halten wir uns zurück und deswegen können wir ja nicht. Und deswegen müssen wir uns auch gar nicht anstrengen. Ist natürlich mehr eine bequeme Position. Deswegen muss man, glaube ich, diese Themen wirklich sehr differenziert betrachten. Aber, und da hat, Dagmar, hast du, glaube ich, schon ganz zentrale Punkte reingebracht. Man muss natürlich auch auf den EU-EI schauen und sich bewusst sein. Auch da gibt es viele Dinge, die sind noch nicht so, wie man sie dann braucht. Ja, auch das ist richtig. Aber diese einfache Kritik zu sagen, naja, wenn es die Regulierung nicht gäbe, wären wir in Europa weiter. Das geht zu kurz.
Das sind jetzt zwei interessante Aspekte. Ich würde den Doing-Aspekt nochmal gerne etwas hinten anstellen und nochmal direkt auf den EU-AI-Act zurückkommen. Ist da nicht auch ein Problem an dieser Verordnung, dass sie so ein bisschen im Spannungsfeld steht? Auf der einen Seite digitale Souveränität, auf der anderen Seite aber das Thema, wir müssen innovativ sein, wir sollten möglichst schnell Innovationen auf den Markt bringen.
Absolut. Also es ist immer wieder, und ich glaube, da muss man wirklich ganz, ganz wesentlich unterscheiden zwischen Firmen, die tatsächlich bereits bestehende Produktvarianten oder Komponenten versuchen einzusetzen und ihre Prozesse zu optimieren, und solche Unternehmen, die wirklich disruptiv arbeiten, extrem innovativ sind und Dinge machen, die noch nie jemand vorher gemacht hat. Oder idealerweise damit eben wirklich einen Markt aufbereiten können. Ja, und das ist ja das, wo wir auch sagen, da hängt Europa hinterher. Das wollen wir mehr. Wir partizipieren nach wie vor von unseren Großunternehmen, die größtenteils vor 150 Jahren teilweise entstanden sind, wo wir noch das Silicon Valley hier speziell im süddeutschen Raum auch waren. You name it, Siemens, Allianz, Bosch und so weiter und so fort. Und jahrelang, und das sieht man auch wirklich, waren wir sehr stark mit Tech getrieben aus der Automobilindustrie. Auf der anderen Seite, wenn man eben kontinental sich das in Richtung USA anschaut, hat sich das sehr stark im Deep Tech-Bereich entwickelt. Und sehr oft kommt es einem in Europa so vor, das ist wie im Stealth-Modus und plötzlich ist da sowas wie ChatGPT. Um Gottes Willen, wie konnten die das jetzt so schnell machen? Ja. Und man muss da schon wirklich ein bisschen tiefer gehen und tiefer schauen. Das fängt in der akademischen Struktur an, aber auch in der Gründerlandschaft und wie eben zum Beispiel Gründungen gewenchert werden und unter welchen Bedingungen ein innovatives, disruptives Unternehmen nach oben kommen kann. Und das sind nun mal die Bedingungen bei uns verbesserungsmöglich, formuliere ich es jetzt mal diplomatisch. Und zusätzliche Regulierungen sind dann nicht nur ein Scapegoat, sondern sind fast noch eins zu viel, wenn man wirklich sehr, sehr, sehr viele andere Dinge auch noch beachten muss. Und wenn man dann versucht, das positiv zu sehen und zu sagen, ja, habe ich da irgendeinen Effekt daraus, ist das wirklich ein Enabler? In dem Fall nicht. Aber ist es wirklich ein Enabler und kann ich da einen Wettbewerbsvorteil dadurch erzielen, dass wir das haben? Also oft wird das ja auch von der EU als Brüssel-Effekt bezeichnet. Dann ist das, wenn wir jetzt ganz konkret auf den AI-Act blicken, nicht der Fall. Und an der Stelle müssen wir uns wirklich fragen, wie kommen wir in den Bereich der digitalen Souveränität, indem wir auch Alternativen schaffen, die mit den europäischen Werten wirklich einhergehen und gleichzeitig aber auch diese Größe bekommen, um diese Alternative auch zu sein. Und das kommt sehr oft nicht immer nur aus Konzernen, sondern von kleinen Unternehmen, die eine Idee haben, die universitär ausgegründet werden oder die einfach sagen, jetzt machen wir mal. Ne? Und diese Jetzt-machen-wir-mal-Attitüde, die wird durchaus gebremst durch zusätzliche Regulatorien, weil man ganz einfach, und ich kann das aus eigener unternehmerischer Erfahrung sagen, gar nicht den Fokus dazu hat. Ja, man hat im Grunde genommen eine Forschung. Man möchte das zum Produkt bringen und man möchte beweisen, das funktioniert, was ich mir da ausgedacht habe. Das ist super, das ist toll. Das muss auf den Markt und das kann einen ganzen Bereich revolutionieren. Und dann hat man das Mindset von ich schaffe. Und jede Hürde, die da dazukommt, ist so eine Art Sidestep, die einen aus diesem Fokus bringt. Das ist was anderes, wenn ich zum Beispiel schon ein etabliertes Unternehmen habe, ja, oder das eine oder andere machen muss. Deswegen gibt es ja auch, und ich bin durchaus jemand, der sagt, lasst uns da kreativ denken, Europa, ja, lasst uns mutig sein. Der sagt, bis zu einer gewissen Firmengröße, wo ich noch gar nicht diesen Impact haben kann, dass ich Millionen von Bürgern sozusagen hier mit einer Technologie etwas Böses tun kann, was im Normalfall gar nicht die Intention ist eines innovativen Unternehmens, das muss ich da schon auch mal sagen, ja. Dass man bis zu einer gewissen Größe regulatorisch möglichst frei und offen arbeitet. Und das ist etwas, wo wir einfach schauen müssen, dass wir dieses Mindset wieder mehr hinbekommen, dass Dinge möglich sind und dass man im Grunde genommen auch dieses Ausprobieren mehr machen darf, als dass wir sagen, oh, jetzt müssen wir, bevor wir das jetzt da starten und so weiter und so fort, schon über die nächsten Paragraphen nachdenken. Und am besten ist den ersten Mitarbeiter, das ist jetzt kein KI-Researcher, sondern ein Jurist, den ich mir reinhole, damit ich nicht schon fertig bin, bevor ich angefangen habe. Ja. Und das ist gerade bei kleineren Unternehmen, und ich sehe ja sehr viel. Ich bin in der Exist-Jury für Forschungstransfer vom IKD, vom Wirtschaftsministerium, Bundeswirtschaftsministerium. Ich bin Investment-Komitee-Mitglied vom Bundeswirtschaftsministerium, ein Cent beim Hightech-Gründerfonds. Ich bin bei der IHK-Vizepräsidentin gerade für diesen Bereich. Ich sehe sehr viele junge Unternehmen, die wollen sehr stark. Und die haben eben diesen Enabling-Mindset. Und bis zu einem gewissen Punkt muss es hier auch möglich sein, wenn wir kompetitiv und wettbewerbsfähig sein wollen als Europa, diesen Unternehmen eine gewisse Freiheit zu geben. Und der AI Act ist für das nicht hilfreich.
Genau. Ich würde an der Stelle, Dagmar, stimme ich dir 100% zu. Es ist natürlich, wir müssen ganz klar aufpassen, dass wir nicht innovativen Unternehmen noch Hürden in den Weg legen. Vielleicht aber der Schnell drei Ergänzungen. Und der erste Punkt zieht sich genau darauf. Es ist auch ganz klar, und das sehen wir jetzt natürlich mit dem Thema Strafen für ein Google. Ja. Was passiert in der Welt, in der wir leben? Ein amerikanischer Präsident, der sagt, naja, wenn ihr Strafen verhängt, dann reagiert wieder darauf. Es ist klar, wenn ich in der Industrie nicht auch einen Anteil an der Wertschöpfung habe, ja, wenn ich nicht auch Standards setzen kann durch Technologie, dann ist es wahnsinnig schwer, auch andere Regeln umzusetzen. Und das sehen wir auch aktuell natürlich schon ganz, ganz klar. Deswegen, der Punkt ist völlig richtig. Gleichzeitig, und Jürgen Gast das Thema digitale Souveränität angesprochen, ist es natürlich auch wichtig, klarzumachen, was wollen wir auch als Europa, was sind für Punkte, die uns wichtig und ja, die für uns zentral sind als Europa. Und diese Dinge auch reinzubringen, helfen letztendlich auch, Akzeptanz zu schaffen, ja, auch Akzeptanz am Ende bei den Bürgern, bei den Leuten, die auch KI nutzen. Ich stimme der Dagmar da auch zu. Ja. Ich glaube, dieser Narrativ zu sagen, durch den EU-AI-Act haben wir mehr KI ja, als Förderer, das glaube ich auch nicht. Aber trotzdem zu sagen, was ist denn wichtig, was sind Dinge, die wir nicht wollen. Ja. Zum Beispiel Social Scoring zu sagen, sind Dinge, die wollen wir nicht und deswegen sind sie vielleicht auch verboten. Und das, wie gesagt, schafft Vertrauen und schafft einen starken Vorteil. Und der dritte Punkt, wenn man historisch mal draufschaut, was Regulierung in der Vergangenheit auch gebracht hat, war es typischerweise so, dass durch Regulierung dann auch Industrien entstanden sind. Beispiel Banking. Früher war das irgendwie noch wilder Westen, es war unklar, rennt da jemand mit meinem Geld dann weg? Es gab dann irgendwann das Thema Haftungsregelung, Ausgleich und dann ist die Finanzindustrie auf dieser Basis entstanden oder auch Pharma und so weiter. Und selbst wenn wir nach China gucken, auch das darf man nicht vergessen, China hat jetzt seit Anfang September Regelungen, dass KI-generierte Inhalte gekennzeichnet werden müssen. Und China setzt sich, das kann man auch diskutieren, was deren Motive sind, aber China setzt sich sehr, sehr stark auch für das Ziel einer globalen Regulierung von KI ein. Also wenn man sich diese sowohl die Historie wie auch andere Länder anschaut, muss man auch drauf blicken,
dass Regulierung auch helfen kann, eine Industrie nach vorne zu bringen. Aber ganz klar ist, und das wiederum kriegt China auch gut hin, die haben eine Industrie, die KI aktiv nach vorne bringt. Und wenn man das halt nicht hat, dann tut man sich natürlich wahnsinnig schwer, irgendwas zu gestalten.
Da eine Industrie, die KI nach vorne bringt, komme ich nachher auch nochmal zurück, hätte ich vielleicht eine ein bisschen andere Einschätzung. Aber was hier gerade angesprochen ist und was du auch am Schluss noch ein paar Mal nanntest, war das Thema Regulierung und was ich damit verfolge. Ich sehe da ein bisschen ein Problem, die Dagmar hat es vorher angesprochen, der Verbraucherschutz. Laufen wir hier nicht in einen weiteren Zielkonflikt, nämlich horizontale versus vertikale Regulierung rein?
Absolut. Also wir haben ja, und ich glaube, da muss man auch differenzieren, wir waren in der EU ja extrem fleißig, ja, mit Regulierung, insbesondere im Digitalbereich in den letzten 5 bis 10 Jahren. Und da ist sehr viel gekommen. Wir haben auf der einen Seite mit der KI-Regulierung eine sehr horizontale Regulierung, die extrem breit ist. Stellen wir uns jetzt mal vor, wir hätten das Gleiche für eine disruptive Technologie früher gemacht, Elektrizität. Ja, wir hätten Elektrizität mal ganz breit reguliert, wären wir da weitergekommen. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass
dann
wir...
Dann hätten wir heute wahrscheinlich noch Petroleumlampen.
Ja, genau. Und der Punkt ist nämlich an dieser Stelle der... Es ist aus dem Verbraucherschutz sehr, sehr gut gedacht. Ja, man möchte ja im Grunde genommen tatsächlich Gefahren verhindern und das ist auch gut so. Und bestimmte Dinge, die der Philipp auch schon richtig angesprochen hat, wie Scoring und Modelle, will man einfach hier nicht haben und das ist auch gut so. Aber die Frage ist immer die, wie bekomme ich alles unter einen Hut möglichst gut in einer Regulierung? Das eine heißt eben den Hochrisikobereich abdecken, damit ich wirklich für den Bürger eine Sicherheit habe. Die Sachen, die ich wirklich nicht will, aussparen. Aber die Sachen, die ich tatsächlich will, wie Innovation, Adaption, Translation, die an der Stelle eben tatsächlich auch nochmal pushen. Und das kann horizontal nicht funktionieren, weil es zu breit ist und weil es zu viele Interpretationsspielräume gibt. Man kann das sehr schön trennen. Man könnte zum Beispiel eine incentive-orientierte Breitregulierung machen für diesen klassischen Code of Conduct, das, was der Philipp vorher angesprochen hat, die Dinge, die sowieso Standard sein sollten, wenn ich ein Produkt auf den Markt bringe oder wenn ich mit etwas arbeite, die sich fast von selbst erklären, ja, ohne die ein Kunde mein Produkt gar nicht kaufen würde. Ja, diese Dinge, die kann man eher incentive-orientiert regeln, indem man beispielsweise die Erfüllung dieser Standards an bestimmte steuerliche Vorteile, Abschreibevorteile, Subventionsvorteile, Fördervorteile knüpfen kann. Das heißt, ich habe tatsächlich ein Incentive geschaffen, wo kleine Unternehmen, mittlere Unternehmen, große Unternehmen noch mehr Interesse daran haben, in diese Standardrichtung zu gehen. Auf der anderen Seite habe ich eben diese risikobasierten Gruppen, die sehr stark ohnehin vertikal reguliert sind. Da macht eine breite Regulierung von der KI-Verordnung aus her, weil sie sich sowieso auch wahnsinnig mit vielen anderen Digitalgesetzen überschneidet, weniger Sinn. Überhaupt teilweise gar keinen Sinn. Weil man hier sehr stark auch in diese case-orientierte Variante gehen muss, die in unseren Gesetzen, wir haben Code Law, wir haben nicht Case Law, nicht diese Abbildung so gut finden kann in einer horizontalen Darstellung. Sprich, hier habe ich aber das Potenzial, vertikal deutlich besser zu steuern. Und diese Punkte rauszunehmen. Und das sind eben auch genau diese Unternehmergruppen, die mit einer sehr starken Regulierung ohnehin gut konfrontiert sind und damit gut klarkommen, wissen, wie Zertifizierungsprozesse gehen, die Qualitätsmanagement in dieser Art und Weise, die dann verlangt wird, ohnehin schon haben und die im Grunde genommen damit auch umgehen können. Ja, das heißt, hier hemme ich keine Innovation, sondern hier schärfe ich einfach nochmal nach. Und bei den anderen steigere ich, wenn ich das rausnehme, die Innovation, wenn ich sie incentive-orientiert mache. Das sind schon mal 2 ganz konkrete Vorschläge, wie man es sehen könnte. Und jetzt nochmal zurück zu der Band-Kategorie. Ja, auch bei der Band-Kategorie muss man vorsichtig sein. Scoring-Modell ist an der Stelle klar. Aber ich gebe euch jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel, was wir mit Odeering auch hatten. Ja, Emotionserkennung als solches beispielsweise sollte ja in der Band-Kategorie landen, ja, weil man nicht möchte, dass Emotionserkennung am Arbeitsplatz stattfindet. Ja. Vor allem nicht eindeutig identifizierbar. Das ist prinzipiell, sind wir da alle auf einen Nenner. Jetzt hat aber spannenderweise die EU ein Age 2020-Förderprojekt rausgegeben vor einigen Jahren. Das hieß Working Age, mal nachgoogeln. Und Working Age hatte zum Ziel, insbesondere für ältere Mitarbeiter, die im Rahmen der Digitalisierung Schwierigkeiten haben, sich am Arbeitsplatz zu adaptieren und besonders hohe Stressmomente entwickelt haben im Umgang mit neuen Technologien, für diese Arbeitsgruppe ganz konkret Verbesserungen zu schaffen, indem es automatisierte Einstellungen von entsprechenden Geräten gibt, sobald eben erkannt wurde, dass diese Personen in einen unglücklicheren, gestressteren Zustand fallen. Ja, also prinzipiell ein hehres Ziel an dieser Stelle, ja, für eine ganz große Gruppe. Wenn wir uns das jetzt anschauen, was da technologisch gemacht werden soll oder sollte und auch gemacht worden ist, was die EU gefördert hat, und gleichzeitig dann die Produkttranslation aber mit verboten hat, weil es mit der KI-Verordnung nicht mehr machbar ist, dann fragt man sich ja, wieso jetzt einmal da und einmal da. Ja? Man kann das Ding dann auch lösen, indem man komplett durchanonymisiert. Das geht an dieser Stelle schon auch, aber es bleibt immer eine Streitfrage. Vorneweg, darf ich es eigentlich machen? Eigentlich soll es ja gut sein. Oder es soll ja eigentlich den Menschen einen Stressmoment reduzieren. Auf der anderen Seite dürfte ich es gar nicht machen, weil ich breit drüber reguliert habe, dass ich das gar nicht machen darf. Ja, also mal weg. Das Gleiche sehen wir beispielsweise eben auch bei diversen Erkennungsmöglichkeiten von Müdigkeit, Intoxication, Sleepiness oder anderen Dingen im Automobilbereich. Ja, wenn beispielsweise, stellen wir uns jetzt mal vor, jemand eine lange Strecke fahren muss im LKW, ist das jetzt durchaus eine anstrengende Tätigkeit. Und hier zusätzliche Komponenten schaffen zu können, die eben die Stressmomente reduzieren, Unfälle dadurch vermeiden zu können, ist auch ein hehres Ziel. Wird aber umso schwieriger, wenn ich dann eben wieder in dieser Merkmalsextraktion bin, die theoretisch in diese Bandkategorie fallen würde, wenn ich die jetzt mal ganz horizontal durchbetrachte. Und hier sehen wir schon die Problematik, die entsteht, dass ich diese Einzelfälle dann anfangen muss, zusammenzuklamüsern und darzustellen. Was darf ich jetzt, was darf ich nicht? Und dass ich in der Zwischenzeit eigentlich nur die Möglichkeit habe, in einer Grauzone zu operieren, die teilweise aber extrem riskant ist. Ja, insbesondere, wenn man sich anschaut, was die Sanktionen des AI-Acts oder der anderen Digitalgesetze auch mit sich bringen. Und da ist wirklich die Frage, will ich das so? Das heißt nicht, das eine ist gut oder schlecht, sondern ich muss mich als Europäer fragen, als Unternehmer, aber auch als Bürger, will ich das so? Und die Antwort, glaube ich, kann man nicht einfach mal so mit, ja, diese Regulierung ist gut, so geben.
Genau, Dagmar, ich stimme dir natürlich zu, dass wir drauf gucken müssen, ja, wie wir keine Innovation unterbinden. Gleichzeitig, und Jürgen, was war deine Ursprungsfrage? Horizontal versus vertikale Regulierung. Vielleicht nochmal für die Zuhörer, die nicht ganz so tief drin sind. Worüber reden wir? Horizontal heißt, wir regulieren eine Technologie, KI, unabhängig davon, für welchen Anwendungsfall, für welche Industrieeinsätze. Eine vertikale Regulierung sagt, naja, wir regulieren KI in der Medizintechnik, in der Automobil und so weiter. Beides hat Vor- und Nachteile. Ich persönlich halte den horizontalen Ansatz erstmal für richtig, weil viele KI-Anwendungen erstmal inhärent horizontal sind. Ja? Und in Großbritannien, die einen vertikalen Ansatz verfolgen, sieht man auch die Herausforderungen, das vertikal zu regulieren. Und da sind die Themen ähnlich. Und Dagmar, die Punkte, die du gemacht hast, die sind total richtig. Aber es sind am Ende, sind das halt leider alles, sagen wir mal, ethische Dilemma, die wir uns fragen müssen. Wo wollen wir da hin? Wir haben jetzt eine Technologie, die Dinge erlaubt, Massenüberwachung und so weiter. Und natürlich kann ich sagen, es wär doch toll, wenn ich jeden Morgen ich schaue auf mein Handy und wenn mein Handy erkennt, ich bin irgendwie gereizt, dann schickt es mir die Polizei vorbei und schaut, dass ich jetzt keinen Quatsch mache oder was auch immer. Das wäre natürlich toll. Ja, dann stelle ich sicher, dass es keinerlei Aggressionsfälle und so weiter gibt. Ich kann das natürlich immer weiterdenken. Es ist halt leider immer genau ein ethisches Dilemma, die Frage, wie viel Überwachung möchte ich zulassen und so weiter. Und das hat natürlich erstmal mit der Frage des EU-AI-Acts nur teilweise zu tun. Ja? Das sind Dilemma, die wir natürlich immer haben. Gleichzeitig völlig klar, ja? Ich muss sicherstellen, dass ich nicht durch eine Regulierung, die gut gemeint ist, ein Ergebnis habe, was dann leider nicht irgendwie gut ist und ich Dinge auch sinnvolle Innovationen dann unterbinde. Und Dagmar, du hast ein paar Punkte auch schon genannt, zu sagen, naja, kann ich zum Beispiel Schwellen für junge Unternehmen schaffen in einer gewissen Größe, die einfach Technologie erlauben, kann ich es zulassen, dass wenn Leute bewusst sagen, ja, ich nehme das in Kauf, verstehe das, ich Dinge einfach tue, also mehr zum Beispiel Emotionserkennung und sagen, ich weiß das, ich verstehe, was da passiert und ich will das aktiv nutzen, weil es auch Benefits bringt. Und das sind Punkte, die sind total richtig und wichtig, die wir uns auch bewusst sein müssen. Nur, was auch ganz, ganz klar ist, und auch da gibt es leider wirklich echt viele Beispiele, KI bringt leider auch wirklich in vielen Anwendungsfällen echt ganz neue Risiken. Ja, es gab gerade einen Fall eines Jugendlichen in den USA, der sich nach dem Chat mit ChatGPT dann umgebracht hat. Ich habe den Teil dieser Chat-Protokoll gelesen und es ist halt schon wirklich, es ist echt verheerend. Und das sind natürlich Dinge, mit denen muss man sich beschäftigen, um am Ende auch sicherzustellen, dass wir da nicht in Dinge reinlaufen, die wir so nicht wollen.
Ist das aber nicht zum einen, gerade wenn ich das letzte Beispiel höre, gewisse auch Schwarzmalerei, weil das Gleiche kann mir ja auch in den sozialen Medien passieren, dass sich jemand da dann hinterher nach so einer Kommunikation umbringt. Ich hätte aber auch noch eine andere Frage. Wenn ich euch beiden zuhöre, ich hatte so ein bisschen einen Eindruck, es war so ein bisschen Schwarz-Weiß-Malerei. Gibt es nicht irgendwo einen Mittelweg, wo ich auch teilweise sagen kann, mit Hilfe von Technologie, wenn ich gerade, es kam ja auch das Beispiel Auto, an die neueren Sensoren denke, da kann ich Szenarien mit Fußgängern und so weiter durchaus erfassen, aber es sind nur noch Strichmännchen und von daher ist ja die Gefahr eigentlich schon im Ansatz gebannt, dass ich die Anonymität gewahrt habe.
Ja, also vielleicht sage ich da auch nochmal was. Ich möchte doch ganz kurz auf den Bereich Ethik zurückkommen. Ethik bedeutet ja auch immer, dass wir uns das Triumvirat aus Handlung, Vernunft und Verantwortung anschauen an der Stelle. Und natürlich ist eins, was man nie machen darf im Bereich der KI, dass man einen sogenannten Automation Bias hat, dass man sagt, naja, das hat die KI gesagt, also ist schon richtig. Ja? Das heißt, diese menschliche Komponente, das Wissen, wie das funktioniert, wie es zu den Ergebnissen tatsächlich kommt und die Verantwortung dafür dann zu übernehmen, das muss letztendlich immer auch beim Menschen liegen bleiben, bei demjenigen, der es tatsächlich macht, der es tatsächlich aber auch nutzt. Ich kann nicht immer nur sagen, und das wissen wir auch aus dem Strafrecht, ja, Unwissen schützt vor Strafe nicht, ja. Mei, ich wusste nicht, dass ich jemanden nicht töten darf, ja. Und an der Stelle ist, glaube ich, auch manchmal ein bisschen einfach, sowohl als Bürger als auch als Unternehmer, das hat der Philipp ja vorher angesprochen mit dem Blame Game der KI-Verordnung, tatsächlich einfach immer nur zu sagen, ja, die Regulierung ist schuld oder die Regulierung ist an der Stelle nicht schuld. Und auch beim Einsatz der Technologie zu sagen, die KI ist schuld oder die KI ist nicht schuld. Dieses Schwarz-Weiß gibt's an der Stelle nicht, ja, sondern der Mensch muss schon Verantwortung für sein eigenes Handeln an der Stelle auch übernehmen, ja, sonst haben wir da ein Problem. Und ich glaube, um da nochmal zurückzukommen mit der Anonymisierung, die tatsächlichen technologischen Erweiterungen, die wir hier haben, bieten extrem viele Möglichkeiten. Es heißt ja beispielsweise auch, oder man kann das ja unproblematisch auch steuern, natürlich halluzinieren manche KI-Systeme nach wie vor sehr stark. Aber ich kann beispielsweise auch einen diskriminativen Layer dort einbauen, der eben gerade diese Halluzinationen abfängt. Das heißt, das ist auch wirklich von dem Anwendungsbeispiel abhängig oder wie du, Jürgen, gerade vorher vollkommen richtig gesagt hast, wie schaut es denn aus mit dem Grad der Anonymisierung? Auch hier hat man genügend Technologie und wenn wir zum Beispiel zum Thema Emotionserkennung wieder zurückkommen, wir hatten das extrem früh, jetzt auch wieder Praxisbeispiel von Audiering, schon vor der KI-Verordnung so gemacht. Aus dem simplen Grund, dass wir beim Datenschutz mit einem Stimmbiomarker ohnehin schon in der sensiblen Ecke liegen, weil es hier um ein persönliches Datum geht, das erhoben wird. Das heißt, das war vorneweg für uns schon klar, wir müssen mit Technologien arbeiten können, die ein gutes oder auch sehr gutes Ergebnis liefern, obwohl ich im Zweifel gar nicht den einzelnen Menschen direkt identifizieren kann an der Stelle. Und hier kommen wir auch wieder zurück zum Thema Ethik. Handlung, Vernunft, Verantwortung. Was will ich denn als Bürger? Was will ich denn erreichen? Sehr oft haben wir jetzt momentan die sehr bizarre Situation, dass wir uns sehr gläsern fühlen, sobald wir eine Anfrage kriegen, nehmt doch an irgendeiner Studie bitte teil, ja. aber auf Social Media alles posten, was nicht nied- und nagelfest ist. Und uns da wirklich sehr in allen möglichen Lebenslagen Daten von uns preisgeben, die wir, wenn das von einer Studie, wissenschaftlichen Studie abgefragt werden würde, nie preisgeben würden. Ja? Das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte an der Stelle. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir uns manchmal extrem leicht tun und sagen, ja, jetzt war die KI schuld. Intelligenz, ja, bei künstlicher Intelligenz ist eine Metapher. Das ist nicht Intelligenz per se. Auch die Philosophen haben keine eindeutige Definition, by the way, für Intelligenz. Ja. Was ist intelligent? Können wir jetzt lange drüber reden. Es gibt soziale Intelligenz. Es gibt diese, das kennt man auch, vor allem im ländlichen Raum, diese Bauernschleue. Oh, der kennt sich da aus. Es gibt diese emotionale Intelligenz, indem man erkennt, wie Leute tatsächlich eben auf etwas reagieren oder etwas machen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Formen von Intelligenz. Und wir müssen einfach verstehen, dass diese Art der menschlichen Intelligenz zwar von der Maschine auf Basis der Daten, die sie hat, gelernt wird, aber dass die Maschine per se nicht intelligent ist, so wie wir Intelligenz an sich verstehen. Und ich glaube, das nimmt schon einfach sehr viel an Angst vor der Technologie und vom Einsatz. Und wenn man sich dann nochmal weiter ein bisschen damit auseinandersetzt und sagt, was ist aber auch vom Gedanken her möglich, dann habe ich zwei Dinge. Einerseits will ich in bestimmten Situationen komplett anonym sein. In anderen Situationen, und da möchte ich als Bürger auch das Recht darauf haben, das zu haben, möchte ich alle Daten von mir haben. Ich möchte zum Beispiel im Gesundheitswesen, wenn ich mir irgendwo in Spanien den Fuß breche, gerne meine Daten dem dortigen Behandler geben, der sieht, welche Allergien ich hatte, auf welche Behandlungen habe ich gut reagiert, wie oft habe ich mir meinen Fuß schon gebrochen, wie alt bin ich und bla bla bla, alles Mögliche sonst auch. Ja? In anderen Situationen will ich das nicht. Und diese dynamische Abbildungsvariante, wenn man die eben auch darstellen kann, dann habe ich auch die Möglichkeit, das so zu steuern, wie ich es brauche. Und deshalb sind starre Regulierungen in dem Bereich absolut unangebracht. Ich entwickle mich ja auch als Individuum über mein gewisses, über ein Leben. Ich habe unterschiedliche Situationen und Dynamiken. Und je nachdem habe ich auch einen unterschiedlichen Wissensgrad an Erfahrungen, die mir diesen Umgang auch mit dieser Technologie teilweise ermöglichen, teilweise erschweren. Und deswegen nochmal zurück. Wir wollen viele Dinge nicht. Ja, das ist dieses, oh, diese Schreckensszenarien. Ich liebe das immer mit Politikern. Manchmal kriegt man da immer am Ende bei so einer Diskussion, ja, also ich habe mit einem speziellen Forscher geredet, der hat gesagt, es ist nicht auszuschließen, dass da doch Terminator und so weiter. Der Forscher wird dann nie genannt, aber egal. Das ist an der Stelle dann immer eine spannende Nummer. Ich kann natürlich alles schwarz malen. Ich kann natürlich auch alles weiß malen. Aber die Realität ist grau. Und sie ist manchmal mehr grau und mehr schwarz und manchmal ist sie mehr weiß. Und diese Dynamik, die muss ich abbilden. Dann habe ich das Richtige gemacht.
Total, Dagmar. Und also ich glaube, du hast den zentralen Punkt gesagt. Ja. Es ist nie schwarz oder weiß. Es ist irgendwie, Regulierung ist nie gut oder schlecht in dem Sinne. Ja, und ich glaube, das Thema Innovation haben wir schon diskutiert. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht haben. Aber ich will den Punkt mal ganz plastisch machen. Beispiel Müdigkeitserkennung. Ja. Mein Auto sagt mir immer irgendwann, irgendwie Müdigkeit erkannt aufgrund irgendwelcher Dinge. Machen wir eine Pause. Manchmal stimmt's, manchmal denke ich, weiß nicht, stimmt's nicht. Sterben jedes Jahr, ADAC sagt, irgendwie 40 Leute an Sekundenschlaf. Irgendwie 3000 Unfälle. Frage an euch. Ja. Jetzt können wir natürlich sagen, wenn das Auto sagt, ich sehe, der Typ ist müde und inzwischen kann ich ja wirklich auch die Augen gut erkennen, könntet ihr sagen, okay, das Auto fährt automatisch ran und fährt halt einfach die nächste Stunde nicht mehr. Dann kann er irgendwie in Ruhe ausschlafen. Wollen wir das nicht? Das ist halt Themen, da gibt es keine so ganz einfache Antwort drauf. Deswegen, Dagmar, ich stimme dir dazu. Es ist nie schwarz oder weiß, aber gleichzeitig müssen wir uns natürlich bewusst sein, es gibt neue Risiken und deswegen ist Regulierung auch nicht gut oder schlecht. Regulierung ist an der Stelle sinnvoll. Die Umsetzung ist, darüber wiederum kann man diskutieren, besser oder nicht ganz so gut. Und auch da stimme ich dir ganz, ganz stark zu. Gibt es ganz viele Dinge, die gut gemeint waren, aber jetzt auch in der Umsetzung nicht so gut passiert sind.
Ich könnte jetzt ganz gehässig sagen, ja, die Müdigkeitserkennung will ich, aber dazu brauche ich noch etwas mehr Regulierung, weil ich muss regulieren, dass nämlich die Daten, wenn mein Auto erkennt, dass der Kollege Hill hier total übermüdet dran sitzt, auch wirklich bei mir bleiben und nicht an meine Versicherung oder sonst wen weitergeleitet.
Aber es sind genau die Themen. Also natürlich würde auch eine Versicherung sagen, und es gibt ja auch die Beispiele. Also ein Tesla sagt, naja, wir geben gewisse Selbstfahrfunktionen nur Fahrern, von denen wir wissen, dass sie irgendwie gut aufpassen, ja, um sich quasi eigenes Risiko zu reduzieren. Und natürlich würde eine Versicherung sagen, ja, ist ja super, die immer brav fahren und keinen Quatsch machen, die kriegen dann auch bessere Tarife, teilweise gibt es das ja auch schon, aber die Frage ist, was möchte ich zulassen und so nicht. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen aus dem Abstrakten ins ganz Private holt und natürlich die Frage stellt, naja, wenn ich halt irgendwie in den Urlaub fahre und ich weiß, es wäre vielleicht gut, eine Pause zu machen, wie sehr möchte ich dann noch eigene Entscheidungen treffen, wie sehr möchte ich dann, dass irgendjemand eine Entscheidung für mich trifft, und das sind dann schon zentrale Punkte. Und das ist aus meiner Sicht das, was die EU mit dem EU-Act schon grundsätzlich sehr richtig erkannt hat, zu sagen, es gibt Dinge, die wollen wir nicht. Wir haben einen risikobasierten Ansatz. Es gibt Dinge, die fallen, die wollen wir verbieten. Es gibt Hochrisikobereiche, wo es sich lohnt, besser hinzuschauen. Und da kann man, ich stimme dir aber auch vollkommen zu. Ja. Auch das ist natürlich im Einzelfall, auch wenn es gut gemeint ist, immer schwierig in der Umsetzung. Aber die Intention aus meiner Sicht ist die richtige.
Nachdem wir schon relativ lange diskutieren, würde mich noch kurz ein Punkt erwähnen. Ihr hattet beide am Anfang, seid ihr ein bisschen auch auf die Praxis eingegangen. Da würde mich einfach interessieren, Dagmar, was sind denn vielleicht die drei größten Herausforderungen im Zusammenhang mit dem EU-AI-Act, die du bei dir in deinem eigenen Unternehmen, aber auch in deiner Funktion bei der IHK, bei anderen Unternehmen beobachtest?
Also ich fange jetzt voll beim eigenen Unternehmen an. Wie gesagt, wir waren sehr, sehr früh mit dabei, um ohnehin das, was der AI-Act jetzt vorgibt, zu machen. Aber das liegt halt in der Natur der Sache, dass wir das vom Thema her schon immer gemacht haben und ein reines KI-Unternehmen waren. Also wir haben wirklich ein echtes KI-Produkt. Ja. Und da denkt man an der Stelle auch anders und muss das auch anders umdenken, als wenn ich in die Anwendung gehe. Ja. Und unsere größte Herausforderung ist nach wie vor und war es aber auch schon immer, mit der Angst von anderen Unternehmen umzugehen, diese Produkte einzusetzen. Wir sind ja ein klassisches B2B-Unternehmen und arbeiten hier sehr stark eben mit unterschiedlichen Industrien im Bereich Consumer, aber auch Robotik und auch dediziert auch im MedTech-Bereich zusammen. Und nur man muss dazu wirklich aus der Praxis sagen, der Hauptteil der Kunden kommt nicht aus Europa. Und das liegt einfach dran, dass die Anwendung schneller in anderen Ländern funktioniert, dass es einfach unkomplizierter ist und dass man hier auch sehr stark sieht, man hat kürzere Einkaufszyklen, man hat bessere Finanzierungen, man ist aber auch offen gegenüber den Technologien. Ja, man probiert auch mehr aus. Man ist deutlich forschungslastiger, auch in der Anwendung, in der angewandten Forschung, als das in Europa ist. Und insofern ist es für uns natürlich mit dem AI-Act immer ein Stück nochmal mehr Herausforderung, nicht nur das dann nochmal darzustellen, in welcher Art und Weise wir ohnehin compliant sind, sondern wir müssen halt dann auch für den MedTech-Bereich und das, sobald wir eine Aufsichtsstruktur an der Stelle haben, werden wir auch zertifizieren im MedTech. Aber für den Consumer-Bereich, wo es nicht in den MedTech-Bereich hineingeht, trotzdem diese Angst vor dieser Regulierung und vor diesen zusätzlichen Problematiken reduzieren. Und das Zweite, wenn man das in Richtung IHK jetzt auch nochmal anschaut, wir hatten ja da auch ähnliche Ergebnisse, wie gesagt, wie die Bitkom in unseren Umfragen, dass insbesondere bei kleinen und mittelständischen Unternehmen die KI-Regulierung, aber das ist das Gleiche auch beim Datenschutz im Übrigen, der hat auch so momentan nicht so einen ganz guten Ruf, ja, dass das wirklich als Hemmschuh erkannt wird, weil man darf auch eins nicht verstehen, man hat zwei Dinge. Man hat einerseits eine neue Technologie, das heißt das Überlegen, wo setze ich das jetzt ein, andererseits der Druck, ich muss jetzt schnell, damit ich wettbewerbsfähig bleibe, dann eben dieser Kosten-Nutzen-Faktor, der sich ergeben muss, den man aber auch im Normalfall rechnen muss, gleichzeitig mit einer wirtschaftlich sehr herausfordernden Situation in den letzten Jahren, wo Budgets für Ausprobieren normalerweise eher gestrichen werden als Budgets für ich bleibe jetzt mal im Kerngeschäft. Und das ist eine sehr herausfordernde Melange. Ja, gerade unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen und Europa ist klein und mittelständisch geprägt. Und wir sind hier jetzt gerade im Münchner Umfeld Also die IHK München-Oberbahn ist ja die zweitgrößte Einzelkammer Europas. Ja, noch fast im Verhältnis noch eher im gelobten Land. Das muss man ja auch noch sagen. Wir haben sehr viel Innovation und hier und wir haben sehr, sehr innovationsfreudige Unternehmen. Dennoch ist es eine sehr komplexe Herausforderung, hier schneller in diese Umsetzung zu gehen. Und insofern bin ich nach wie vor für eine sehr incentive-orientierte Umsetzung auch in dieser Regulierung, dass man wirklich sagen kann, so, jetzt macht mal und dann schauen wir erstmal, ob wirklich irgendwo ein Problem da ist. Und wenn es nicht da ist, dann lassen wir zwei auch mal gerade sein, ja. Und schauen nicht, ob wir es noch ungerade machen, ja. Also ich mache jetzt da mal einen ganz breiten Wurf, Analogie zum Baurecht, ja. Sie haben ja ganz viele Garagen und diverse Carport-Satzungen in diversen Gemeinden. Und wenn da mal einer, weil er in Artikel 57 Bayerisches Baugesetzbuch sieht, dass er da theoretisch genehmigungsfrei gewesen wäre, aber vergessen hat, dass es da einen Bauleitplan gibt und er baut da fröhlich einen Carport an seine Grundstücksgrenze, dann kann die Gemeinde zwar sagen, Schwarzbau weg, aber die Gemeinde kann auch sagen,
wir schauen weg.
Ja, genau. Und ich glaube, wir müssen uns einfach an der Stelle auch vom Mindset her eine positivere Fehlerkultur erlauben und nicht immer gleich sofort mit der Brachialgewalt da draufhauen, sondern sagen, Fehler sind gut, aus Fehlern lernt man, ja. Und das als positive Funktion auch in der Weiterentwicklung betrachten. Und insofern bin ich durchaus eben dafür, dass wir hier insbesondere für kleinere Unternehmen, wo wir wirklich auch den Impact abschätzen können, auch wenn sie in einen regulatorisch schwierigen Bereich vorgehen, zum Beispiel MedTech, Erleichterungen schaffen und schauen, dass wir wirklich eher in die Innovationsschiene gehen und nicht vorneweg in die Panikschiene.
Merci für die ausführliche Antwort. Philipp, wie schaut es bei dir aus? Du hast ja doch mehr den Blick auf die größeren Unternehmen.
Genau. Vielleicht zwei Dinge auch nur kurz. Ich finde das Erste, Dagmar, du hast es, glaube ich, sehr gut beschrieben. Die Unternehmen, die Industrien, die Regulierung gewöhnt sind, ne, MedTech, Finance, die kommen mit den Themen auch aus dem EU-Recht zurecht. Und das sehen wir auch relativ klar. Für die ist natürlich ein weiteres Thema, aber auch die kommen damit zurecht. Deswegen für die ist es weniger ein Thema. Das andere, und das haben wir eigentlich schon kurz diskutiert, dieses Thema Hemmschuh. Jürgen, du hast ja auch die Statistik genannt. Vielleicht nochmal dieser Punkt, ja, die Dinge, die der EU-EIG fordert und dann auch eingeführt wird. Also erstmal gibt es einen risikobasierten Ansatz, also viele Dinge fallen gar nicht unter Hochrisiko-Anforderungen. Das heißt, da gibt es dann auch keine großen Anforderungen, aber es gibt die Notwendigkeit, sich damit zu beschäftigen, in welche Risikokategorie mein Use Case fällt. Aber selbst die Dinge, die dann auch gefordert sind, wie gesagt, das sind Dinge, die sind auch im Interesse der Unternehmen. Ja, und auch da Beispiele zu machen. Air Canada hatte ein Chatbot für ihren Kundenservice. Der hat eine Policy zum Thema Flugumbuchung einem Kunden genannt, die er halluziniert hatte. Ja, der Kunde hat am Ende gesagt, ihr habt mir das doch gesagt. Air Canada sagt, nein, wir waren das nicht, das war nur unser Chatbot. Ging vor Gericht und der Kunde hat dann Recht bekommen. Und das sind natürlich auch Dinge, die wollen sie als Unternehmen im eigenen Interesse nicht. Und deswegen, bei allen berechtigten Kritik und alle wichtigen Punkte, die Dagmar auch genannt hat zum Thema Innovationsbremse, sehen wir auch die positiven Punkte. Die Firmen fangen an, sich mit Governance-Strukturen zu beschäftigen. Stellen sich die Frage, wie muss ich eigentlich KI treiben? Es funktioniert im großen Unternehmen nicht, wenn an jeder Ecke irgendwie jeder so ein bisschen anfängt, mal hier ein Use Case, da ein Use Case. Das bringt die Firmen nicht vorwärts. Die Frage, wie gehe ich mit Daten um? Wie stelle ich meine Systeme so auf, dass ich auch verstehe, in ein, zwei Jahren, was sind da für Daten reingeschlossen, dass ich auch verstehe, welche Entscheidung trifft der Mensch, welche Entscheidung trifft das System und so weiter. Und da kann man das sehr schön beschrieben. Ihr habt die Dinge auch schon sehr früh gelöst. Aber für ganz, ganz viele andere Firmen, die nicht aus dem KI-Bereich kommen, sind das Themen, die positiv formuliert durch den EU-EIG auf einmal auf die Agenda kommen und dann auch dazu führen, dass der Ansatz, wie KI betrieben wird, am Ende professioneller dann auch läuft. Also soweit muss man auch beides auseinandernehmen. Wie gesagt, bei aller berechtigten Kritik in der Praxis und Jürgen, zwei deine Frage, wie gesagt, die Industrien, die Regulierung gewöhnt sind, ja, für die ist es handhabbar, aber ein weiteres Thema. Für die anderen ist es teilweise positiv, Aber natürlich, und Dagmar, da stimmen Sie natürlich ganz, ganz stark zu, müssen wir sicherstellen, dass wir Dinge, die vor allem Kosten erzeugen, wenig auch Mehrwert erzeugen, dass man so Dinge auch zurücknimmt. Du hast das Thema überlappende Regulierung mit DSGVO und so weiter auch angesprochen. Da gibt es ganz viele Dinge, die sind natürlich auch überlappen. Und das sind Dinge, die sollten angegangen werden. Hoffentlich geht die EU das auch an. Gibt jetzt auch da Vorschläge, das entsprechend anzupassen. Auch das ist ganz klar. Und wie gesagt, wir müssen sicherstellen, dass Europa eine Rolle spielt. Und Dagmar, da bin ich komplett bei dir.
Du sagtest gerade, hoffentlich geht die EU das an. Das ist eine gute Einleitung zum Schluss unseres heutigen Podcasts. Wenn ihr beide jeweils einen Wunsch frei hättet, was sollte denn am EU-AI-Act geändert werden, dass er entweder ein noch verlässlicheres Rahmenwerk für die Unternehmen ist oder aber vielleicht Innovationen stärker fordert?
Wie gesagt, ich habe ja da immer konkrete Lösungsvorschläge. Ich kann das ja, ich gebe es ehrlich zu, nicht leiden, wenn man keinen Lösungsvorschlag hat, aber etwas kritisiert. Deswegen, wie gesagt, ich hätte tatsächlich, wenn ich dürfte, ja, eben diesen klassischen Code of Conduct komplett aus dieser breiten Regulierung geworfen, ihn separat als incentive-orientierte Regulierung aufgesetzt. Also ich kriege etwas dafür, je höher meine Standards sind, und habe tatsächlich dann einen Anreiz, das zu schaffen. Und wie gesagt, Philipp hat es ja vorneweg wirklich sehr schön gesagt, vieles sollte ja auch tatsächlich von der Qualität her ohnehin gang und gäbe sein. Und ich glaube, da reguliert auch sehr viel der Markt dann über kurz oder lang. Das Zweite eben, diese sehr hochrisikobehafteten Bereiche, die ohnehin schon stark reguliert sind, dort in die vertikale Regulierung geben. Das hat auch den Vorteil, dass wir hier keine Doppelregulierungen haben. Sollte man hier Bereiche vergessen haben, dann kann man die durchaus eben auch im Hochrisikobereich in eine separate horizontale Auffangregulierung geben. Und bei der Bandkategorie müssen wir nochmal ein bisschen nachschärfen, ob es sich tatsächlich um eher eine Hochrisikoanwendung handeln würde oder wirklich eine absolute Darstellung an der Stelle ist. Das heißt, auch hier sollte es Prozesse dafür geben, um eine Evaluierung zu machen, ob es sich nicht tatsächlich hier um diese Grauzone handelt, die nicht vorneweg eben in dem Fall da ist. Und dafür brauchen wir einen standardisierten Prozess. Das heißt, die Kommission muss hier nochmal wirklich ran und genauer nacharbeiten, welche Case-Studies hier es in dem Fall gibt, und dann sehr klar und transparent und nicht auf 300 Seiten pro Einzelfall wirklich runterschreiben und darstellen, sodass die Unternehmen eine Rechtssicherheit haben und vorneweg auch unkompliziert prüfen können, ohne eben 3 Wochen in irgendeinem Hängeverfahren erstmal gucken zu müssen, käme ich dadurch oder nicht, sondern auch diese Abfragen müssen hier an der Stelle wirklich schön standardisiert und leicht erweiterbar zugänglich gemacht werden, idealerweise über die Digitaltechnologien, sodass wir hier an der Stelle eben auch optimierte Prozesse haben und nicht so viel Papierkram. Also das sind meine, es ist jetzt nicht nur ein Wunsch gewesen, sondern
Wünsche. Richtig, aber die Wünsche waren interessant, deswegen wollte ich nicht dazwischen grätschen.
Genau, du hast noch einen Wunsch gefragt. Ich sage dir zwei, der eine an die EU, ja, und da bin ich gar nicht so weit weg von der Dagmar, zu sagen, lass uns auf die Dinge fokussieren, die Regulierung so einfach und praktisch zu halten, wissend, dass, wie gesagt, manche Dinge einfach auch nicht einfach sind, weil Fragen sind, bei denen es kein Schwarz oder Weiß gibt, aber einen Rahmen zu schaffen, der da ist. Der zweite Wunsch, der ist weniger an die EU, und das ist für mich auch der Kernpunkt, ja. Der EU-Act, der rettet uns nicht, der macht uns aber auch nicht irgendwie langsam, sondern am Ende sind wir das, sind die Unternehmen, und Dagmar, es ist toll, dass ihr so ein tolles Beispiel seid, was auch zeigt, es geht was, und da brauchen wir aber viel, viel mehr von. Wir brauchen wirklich in Europa eine zentrale, also nicht durch die Politik gesteuert, sondern durch uns alle, durch die Wirtschaft getrieben, brauchen wir Innovation mit KI, durch KI. Und das fängt auch damit an, dass natürlich europäische Unternehmen auch drauf schauen, zu sagen, naja, vielleicht gibt es auch jenseits der großen amerikanischen Tech-Player Lösungen, die vielleicht nicht ganz so gut sind, die vielleicht ein bisschen mühsamer sind, aber auch bewusst mal, ja, das Thema Risiken eingehen, zu sagen, ich probiere was Neues aus, um auch bewusst europäische Industrie zu fördern. Weil das ist klar, das ist das, was wir brauchen, um da auch weiterzukommen.
Da kann ich mich bei euch beiden nur recht herzlich bedanken. Ich glaube, wir hätten hier locker jetzt noch eine Stunde weiter diskutieren können, weil wir so manche Punkte, wie schaut es beispielsweise mit der Durchführung in Deutschland aus, überhaupt noch nicht angesprochen haben. Aber was ich auch schön fand, es war nicht nur eine sehr differenzierte Darstellung über die Folgen des EU-AI-Acts, sondern was mich persönlich begeistert hat, bei euch beiden schwang immer der Innovationsgedanke mit. An der Stelle deshalb nochmal herzlichen Dank.
Herzlichen Dank dir, Jürgen, für das schöne Interview und auch dir, Philipp. Vielen Dank.
Genau, auch von meiner Seite, Jürgen und Dagmar, danke für das differenzierte und nicht schwarz oder weiße Gespräch.
Das war die heutige Folge von Tech Talk Voice of Digital. Meine Gäste waren Professor Dagmar Schuller, CEO und Mitgründerin von Audiring, und Dr. Philipp Hartmann, Director of AI Strategy bei der Applied AI Initiative. Ich bin Jürgen Hill, Chefreporter Future Technologies bei Computerwoche und CIO. Danke an alle, die zugehört haben, und tschüss.
Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.